Vor der Predigt möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Du hast das ganze Weltall geschaffene mit all den Sternen, die wir nicht zählen können, wo die Wissenschaft viel zu beschränkt ist in ihrer Weisheit, um all das zu erfassen. Und doch bist du Mensch geworden, bist für uns gestorben am Kreuz, damit wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Du bist auferstanden und du bist hier mitten unter uns, Herr Jesus. Dafür danken wir dir. Und du redest jetzt auch durch dein Wort, die Bibel zu uns. Wir bitten dich um offene Herzen und dass wir auch das tun können, was du für uns bereit hast. Amen. Wir kommen heute zum letzten Teil unserer Predigtreihe als Christ in der Welt leben, wo wir verschiedene Texte vom ersten Petrusbrief miteinander anschauen. Zuerst haben wir ja gesehen, was es bedeutet, als Gottes heiliges Volk in dieser Welt zu leben. Das zweite Thema war, als Fremdlinge in der Welt leben. Letztes Mal haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was es bedeutet, als Zeugen Gottes in der Welt zu leben. Und heute kommen wir zu dem Thema, als guter Haushalter Gottes in der Welt leben. Und dazu betrachten wir 1. Petrus 4, die Verse 10 bis 11. 1. Petrus 4, die Verse 10 bis 11. Da schreibt der Petrus: Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Petrus fordert uns hier auf, als guter Haushalter Gottes einander zu dienen. Im Griechischen steht dafür Haushalter das Wort Ökonomos, kennen wir, Ökonom. Wir verstehen heute darunter eine Wirtschaftswissenschaftler, der sich auskennt, wie man gut Geld verdient und so. Ursprünglich meint dieses Wort Ökonomos ein Gutsverwalter oder ein Hausverwalter. Also wenn da jemand ein großes Haus hat und er setzt einen Verwalter ein, dass er damit dann Geld verdient, sowas ist da gemeint. Oder wenn jemand einen großen Gutshof, einen Großgrundbesitzer, der hat dann einen Verwalter eingesetzt, dass der arbeitet und der Besitzer, der durft dann das Geld, was der verdient hat, dann genießen und so. Also ein Gutsverwalter, ein Hausverwalter ist eigentlich mit Ökonomos gemeint. Und jetzt hat Gott uns, wir eingesetzt, als Haushalter, als Gutsverwalter, als Ökonomos. Gott hat uns Dinge anvertraut, im Bild gesprochen. Und wir stellen uns die Frage, was hat denn Gott uns alles anvertraut? Was für Gaben hat er uns anvertraut? Zunächst einmal hat Gott allen Menschen etwas anvertraut. Nämlich das Leben. Gott ist der Schöpfer unseres Lebens und hat uns unser Leben anvertraut. Eine ganz bestimmte Anzahl von Lebenstagen. Unsere Lebenszeit ist eine Gabe Gottes an uns Menschen. Und dann hat Gott allen Menschen auch Begabungen geschenkt. Also wenn ein Kind geboren wird, da hat es schon Veranlagungen in sich, in den Genen. Also es gibt bestimmte Kinder, die Babys, die sind schon in eine bestimmte Richtung besonders veranlagt. Genetisch ist es bedingt. Und später wird sich das dann entwickeln. Und je nachdem, wie es gefördert wird, entwickelt sich das dann besser oder weniger gut. Aber die Veranlagungen, die sind von Gott schon mitgegeben. Und da gibt es ganz unterschiedliche Veranlagungen, die wir Menschen haben. Es gibt Leute, die sind besonders musikalisch veranlagt. Es gibt Leute, die, denen drückt man lieber keine Flöte in die Hand und so, die machen da sonst irgendwas mit. Und dann gibt es Leute, die sind besonders handwerklich begabt. Die können sehr gut mit praktischen Dingen umgehen. Und es gibt Leute, ja, da sollen lieber andere Leute den Hammer in die Hand nehmen. Dann gibt es Leute, die sind sprachlich besonders veranlagt. Die können nicht nur Deutsch reden, sondern noch Französisch und Italienisch und alles Mögliche noch. Gott hat uns eine ganz große Vielfalt von Begabung gegeben. Auch die pädagogische Veranlagung gibt es, dass man besonders gut mit Kindern umgehen kann und sie fördern kann. Also Gott hat uns Menschen ganz unterschiedliche Begabungen mit auf unseren Lebensweg gegeben. Und jetzt lehrt uns die Bibel, dass es für uns Gläubige, die wir eine Wiedergeburt, die wir nicht nur auf die Erde, in die Erde hineingeborgen worden sind, sondern die wir auch in das Reich Gottes hineingeborgen sind. Durch die Bekehrung und Wiedergeburt haben wir Anteil bekommen am Reich Gottes. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir uns bekehrt und wiedergeboren oder wo wir das erlebt haben, da haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und mit der Gabe vom Heiligen Geist haben wir auch geistliche Begabung mit auf den Weg bekommen. Klar, wenn man ganz frisch wiedergeboren wurde, ganz frisch ein Kind Gottes, da hat man diese Veranlagung vielleicht auch erst, müssen die erst noch ein bisschen gefördert werden, dass sie zur vollen Entfaltung kommen. Aber wir haben auch geistliche Begabung bekommen, wenn wir ein Kind Gottes sind. Die Bibel nennt zum Beispiel die Weisheitsrede als geistliche Begabung. Also wenn man in besonderer Weise die göttliche Weisheit weitergeben kann und geistliche Ratschläge weitergeben kann, dann ist das eine Begabung. Oder die Begabung von der Geisterunterscheidung ist auch eine ganz wichtige Begabung. Das heißt, man kann anderen eine Hilfestellung geben, ist etwas jetzt tatsächlich vom Heiligen Geist geführt oder entspringt eine Sache vielleicht dem menschlichen Geist, den eigenen Wunschvorstellungen, oder ist eine Sache vielleicht sogar eine Verführung vom Teufel, und manchmal sind da die Dinge nicht ganz klar, was ist tatsächlich vom Heiligen Geist und was ist menschlich. Und wenn da Menschen sind, die die Gabe der Geisterunterscheidung haben in der Gemeinde, da ist das etwas ganz, ganz Wichtiges. Oder die Bibel, die nennt auch die Begabung vom Glauben. Klar, alle Gläubige glauben. Aber es gibt auch die besondere Geistesgabe vom Glauben. Das heißt, man hat ein ganz tiefes Vertrauen zu Gott und kann von daher auch in besonderer Weise für die anderen Gläubigen eine Glaubensvorbild sein. Dass man vielleicht in ganz, ganz schweren Situationen trotzdem ganz mutig glaubt und einen tiefen Glauben hat und so ein gutes Glaubensvorbild für andere sein kann. Ja, und die Bibel nennt noch mehr Gaben Gottes, geistliche Gaben Gottes. Ich will da nicht jetzt in die Tiefe gehen, aber wir sehen, es gibt auch da Gaben Gottes, die Gott uns anvertraut hat. Und dann hat Gott uns noch sehr viel mehr anvertraut. Wenn wir schauen, all die materiellen Güter, die wir haben, sind letztlich auch eine Gabe Gottes. Oder wenn wir Familie, Kinder haben, auch das ist eine Gabe Gottes. Steht explizit so auch in der Heiligen Schrift, dass wer eine Frau gefunden hat, der hat was Wunderbares gefunden, eine Gabe Gottes. Oder Kinder sind eine Gabe Gottes. Und wenn Gott uns einen Beruf, eine Arbeitsstelle gegeben hat, da können wir das auch als Gabe von Gott anschauen. Und einen Beruf, den wollen wir nicht einfach nur als Job anschauen, sondern ein Stück weit auch als Berufung, Berufung, wo Gott uns hineingestellt hat, eine Gabe gegeben hat, damit wir das auch als Aufgabe sehen und nutzen, um für andere Menschen zum Segen sein. Wenn wir uns mal bewusst machen, was hat uns Gott alles an Gaben anvertraut. Angefangen vom Leben bis hin zu den materiellen Gütern und den Begabungen. Ja, das ist eine riesige Vielfalt von Gaben, wo Gott einem jeden von uns anvertraut hat. Und jetzt stellt sich uns eine ganz wichtige Frage. Wie betrachten wir uns selbst? Wie betrachten wir uns selbst in Zusammenhang mit den vielen Gaben Gottes? Betrachten wir uns als gute Haushalter Gottes? Oder betrachten wir uns einfach nur als Empfänger, die was empfangen haben und dann schaut mal selbst, wie kann ich das nutzen? Also ich bin überzeugt, uns allen ist es ein großes Anliegen, dass wir uns als gute Haushalter Gottes betrachten können. Aber ich muss sagen, so im Alltag ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich als Haushalter Gottes zu betrachten, weil das Geld hat man ja selber irgendwie verdient und alles Mögliche. Und es ist eigentlich nicht normal in unserer Gesellschaft, dass wir mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Leistungsfähigkeiten, mit unseren Begabungen, mit unseren materiellen Gütern, dass wir die Lebenseinstellung haben und das alles ist mir nur anvertraut. Und ich bin nur ein Verwalter. Aber das ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir uns als Haushalter Gottes verstehen können. Uns ist das ein Anliegen und weil das uns ein Anliegen ist, brauchen wir etwas. Immer wieder die Erinnerung. Durch die Heilige Schrift, durch die Bibel, dass wir erkennen, all das, was wir haben, alle Gaben, die wir haben, ist uns von Gott anvertraut. Und wir wollen uns als Haushalter Gottes verstehen. Und noch etwas ist wichtig, nämlich die Gemeinschaft in der Gemeinde. Denn in der Gemeinde können wir uns auch immer wieder daran erinnern und uns ermutigen, als Haushalter Gottes miteinander unterwegs zu sein. Ja, wir wollen als Haushalter Gottes unterwegs sein. Und wir stellen uns jetzt die Frage, was bedeutet das nun konkret, als Haushalter Gottes in der Welt leben? Ich möchte das mit einem Bild veranschaulichen. Stellen wir uns mal vor, wir hätten dann großes Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus. Und für die Verwaltung vom großen Mehrfamilienhaus mit vielen Wohnungen, da stellen wir einen Verwalter ein. Sind wir jetzt mit dem Verwalter zufrieden, wenn er einfach das Haus schön pflegt, Gartenarbeiten macht, Reparaturen ausführen lässt, wenn welche anfallen und ja, immer mal wieder einen Putzdurchgang macht und so weiter und so fort? Sind wir dann zufrieden? Nee, es gehört noch was ganz Wichtiges mit dazu, nämlich, dass der Verwalter auch die Bestimmung vom Mehrfamilienhaus ausführt. Nämlich, das Mehrfamilienhaus soll ja als Dach über den Kopf für Familien dienen. Deshalb heißt es ja auch Mehrfamilienhaus. Das ist nicht einfach nur da, dass es ein Mehrfamilienhaus ist, sondern das soll vermietet werden. Familien sollen da drin wohnen, sich wohlfühlen und vor allem dann für den Vermieter auch eine Rendite einbringen. Also die Miete, die Familien sollen ja dann auch ein bisschen eine Miete zahlen. Und ganz entsprechend ist es auch mit unserem Leben. Mit den Dingen, die uns anvertraut worden sind von Gott. Gott möchte, dass die Gaben, die er uns anvertraut hat, zum Segen für andere Menschen werden. So wie die Wohnungen zum Segen für die Familien werden sollen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, so sollen unsere Gaben letztendlich auch für andere Menschen zum Segen werden. Und so wie die Miete dann Rendite für den Besitzer einbringt, so soll letztlich unser Leben zur Verherrlichung Gottes dienen. Also unsere Aufgabe, das Ziel von unserem Verwalter sein hier ist ein zweifaches. Einmal, dass wir zum Segen werden, dadurch, dass wir unsere Gaben einsetzen für andere Menschen. Und das Ziel, dass Gott verherrlicht wird. Der Petrus, der drückt diese beiden Aspekte auch wunderbar hier aus. Zunächst betrachten wir den Aspekt, dass wir einander dienen sollen. Einander dienen. Er sagt, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Was heißt das? Wenn wir den Mund auftun, sollen wir dann immer das Gegenüber anpredigen und dann am besten noch unsere Predigt unterstreichen mit den Worten, so spricht der Herr im Fall, gell? Also nur, dass du es weißt. Sicher nicht, das wäre ja mega komisch. Aber wir haben ja den Herrn Jesus selber auch als Vorbild. Und wo er hier auf der Erde war, da hat er zum Teil auch ganz normal geredet. Seinen Jüngern hat er ganz normale organisatorische Anweisungen gegeben. Er hat gesagt, da bei der Speisung der 5000, so und jetzt macht es so, dass ihr die Leute immer so in 50er-Gruppen anordnet und so. Also ganz normal hat Jesus auch geredet. Nicht immer nur eine Predigt gehalten, auch normal hat er geredet. Oder zu einer samaritanischen Frau hat er mal gesagt, gib mir doch bitte was zu trinken. Also wir dürfen auch ganz normal reden. Aber wenn hier jetzt die Rede ist davon, wenn jemand redet, so soll er es als Aussprüche Gottes tun. Da ist dann ein besonderes Reden auch gemeint. Also es gibt das normale alltägliche Reden, aber es gibt auch die ganz besonderen Momente vom Reden. Hier, die Predigt ist zum Beispiel so ein besonderer Moment vom Reden. Und in der Predigt, da ist es uns hier in der Axiom Biblik ganz wichtig, dass die Predigt als Ausspruch Gottes getan wird. Deshalb tun wir ja auch immer Wort Gottes gebundene Predigen. Die Bibel ist die Grundlage jeder Predigt. Und für die Predigt ist wichtig, dass sie den Anspruch Gottes in unser Leben hinein auch sagt. Das ist uns wichtig. Aber jetzt gibt es ja nicht nur die Prediger und der Gemeinde, sondern jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von euch hat auch so besondere Momente im Leben, wo wir mit Mitmenschen im Gespräch sind und wo unser Reden dann ein spezieller Ausspruch Gottes sein soll. Nämlich dann, wo wir mit Mitmenschen die Möglichkeit haben, das Evangelium weiterzugeben, wo wir Glaubensgespräche führen können. Und da ist es ein Anliegen, dass wir es nicht einfach menschlich normal, konforme, mainstreammäßig, gesellschaftlich mainstreammäßig das machen, sondern dass wir das Wort Gottes, das Evangelium, in aller Klarheit und in aller Liebe weitersagen. Den Menschen, den muss in aller Klarheit gesagt werden, dass wir Menschen von Grund auf von Gott getrennt sind, dass wir ewig verloren gehen ohne Jesus Christus und dass Jesus der einzige Weg ist zu Gott, dass genau deshalb Jesus am Kreuz von Golgatha sterben musste, dass er unsere Sünden getragen hat, die Strafe für unsere Sünden und wieder von den Toten auferstanden ist und dass wir allein durch Jesus ein neues Leben in der Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist wichtig, dass wir den Menschen das auch in aller Klarheit und in aller Liebe sagen. Klar, wir achten auch darauf, dass wir es dem Moment angemessen weitersagen. Und das braucht natürlich auch Weisheit. Wir wollen auch darauf achten, was weiß unser Gegenüber vom Evangelium auch schon und wollen ihn fürs Evangelium gewinnen. Und da brauchen wir Weisheit dafür. Und dann gibt es aber auch Momente, so von besonderer Rede, wo wir als Aussprüche Gottes haben innerhalb der Gemeinde. In Zusammenhang mit unseren Glaubensgeschwistern. Es gibt nämlich auch Situationen von uns Gläubigen hier in der Gemeinde, wo man nicht unbedingt so eine leichte Situation gerade hat. Und da ist es wichtig, dass unser Glaubensbruder oder unsere Glaubensschwester ermutigt wird im Glauben. Und da ist es wunderbar, wenn wir dann auf sie zugehen können und sie ermutigen können oder sie trösten können. Es gibt manchmal auch die Situation, dass Glaubensgeschwister von uns in Gefahr laufen, einen falschen Weg zu gehen. Und dann braucht sie Ermahnung von uns. Und da wollen wir das als Aussprüche Gottes tun, in göttlicher Weisheit. Wir wollen nicht einfach denken, ach, es ist ihr Leben und die Person soll selber schauen, wie sie zurechtkommt. Nein, wir tragen auch Verantwortung füreinander. Und da wollen wir unsere Aufgabe als guter Haushalter Gottes wahrnehmen. Dass wir, wo Gott uns so Momente von besonderen Reden gibt, dass wir das auch als Ausspruch Gottes tun können. Und da braucht es Weisheit. Weisheit braucht es da. Weisheit, die wir aus uns selbst haben? Nein. Weisheit, die wir von Gott erbitten können. Und deshalb ist es auch immer wieder ein wichtiges Gebetsanliegen von uns, dass wir Gott um Weisheit bitten, in dem, was wir reden. Wenn wir vielleicht gerade in Kontakt sind mit einer Person, wo offen ist für den Glauben, aber wo wir nicht genau wissen, und wie soll ich das weiterbeten, dass wir beten, Herr Jesus, schenk du mir die rechte Weisheit, in rechter Weise mit der Person zu reden. Oder wenn wir jemanden ermutigen wollen oder trösten wollen oder ermahnen und wir sehen, die Person braucht das, da dürfen wir Gott um Weisheit beten, für die rechten Worte. Und Jakobus 1, Vers 5, da heißt, wem Weisheit mangelt, der soll beten und nicht zweifeln und der Herr wird es ihm geben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns dann auch ausstattet mit der Weisheit, die wir brauchen. Und dass wir dann als gute Haushalter Gottes in rechter Weise reden können. Aber jetzt besteht ja die Haushalterschaft Gottes nicht nur aus Worten, sondern auch aus Taten. Und dazu sagt der Petrus, wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Gott hat uns ganz unterschiedliche Begabungen geschenkt. Und Gott hat uns auch unterschiedliche Kräfte geschenkt. Es heißt hier, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Die einen unter uns, die haben extrem viel Kräfte. Wenn man schaut, was die alles leisten können, dann denkt man, wow, wie kriegen die das alles unter einen Hut? 20% von dem, was der leistet, das wäre ja schön, würde ich so viel leisten können. Aber ich bin einfach nicht so mit Kraft ausgestattet. Und dann gibt es Leute unter uns, die haben gar nicht viele körperliche Kräfte. Die sitzen im Rollstuhl, sind vielleicht ans Krankenbett gefesselt und können nicht so viel leisten. Und jetzt ist eins ganz wichtig, dass wir nicht denken, oh, wenn ich so viel Kräfte hätte, dann wäre ich jemand und dann könnte ich mich im Reich Gottes beteiligen. Oder wenn wir viel Kräfte haben, dann ist es wichtig, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen und denken, oh, die anderen sollten auch mal so viel leisten wie ich. Das wäre dann auch nett. Dann wird was gehen hier in der Gemeinde. Nein, dieses Vergleichen, das ist falsch, das ist nicht göttlich, sondern jeder soll mit der Kraft dienen, die Gott ihm gegeben hat. Eins ist deshalb ganz wichtig, dass wir ein bewusstes Ja dazu haben, zu dem, was Gott uns zugeteilt hat. Wenn Gott uns viel zugeteilt hat, wollen wir sagen, jawohl, Gott hat mir viel zugeteilt und ich sehe das als Auftrag. Übrigens steht geschrieben in Lukas 12, Vers 48, da sagt Jesus, wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Also wenn einem viel anvertraut ist, da erwartet Gott auch von einem, dass man entsprechend seine Begabung das für Gott so einsetzt. Und nicht, dass man dann irgendwie stolz wird oder so, sondern man versteht sich als Diener Gottes. Gott hat einem viel anvertraut und jetzt gehört das zum ganz Normalen dazu, dass man das auch einsetzt, als ganz normaler Diener Gottes. Und wenn uns Gott wenig Kräfte zugeteilt hat, dann müssen wir deswegen nicht deprimiert sein. Sondern wir können auch ein ganz bewusstes Ja zu den wenigen Kräften haben. Wir wollen bewusst dann denken, so wie Gott es zugeteilt hat, ist es gut und richtig. Achten wir mal drauf. Wenn Gott uns wenig Kräfte zugeteilt hat und wir immer stark sein wollen, viel Kräfte haben wollen und uns von niemandem helfen lassen wollen, dann verfehlen wir die Aufgabe, die Gott sich für uns zugedacht hat. Denn in Johannes 13, Vers 35, die Monika hat diesen Vers heute Morgen schon erwähnt, da heißt es, an der Liebe, die ihr untereinander habt, soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe untereinander haben, da gibt es Leute, die teilen Liebe aus und Leute, die empfangen Liebe. Und wenn wir jetzt in der Gemeinde alle nur Liebe austeilen wollen und wenn jemand uns Liebe schenken will und wir sagen, nein danke, ich bin selber groß und ich bin selber stark, ja, dann kann die Liebe Gottes gar nicht sichtbar werden. Und wenn der Petrus hier sagt, dient einander, da braucht es jemand, der dient und jemand, der den Dienst empfängt. Und das ist mir etwas ganz Wichtiges für unser Dasein in der Gemeinde. Ob wir stark sind oder ob wir schwach sind, wir wollen einander dienen. Einander dienen, indem wir sagen, ja, Gott hat mir ein bestimmtes Maß an Kräften zugeteilt. Gott hat mir ein bestimmtes Maß an Begabung zugeteilt. Und so wie Gott es zugeteilt hat, ist es richtig. Und damit diene ich Gott. Ich diene Gott mit meinen Schwächen. Ich diene Gott mit meinen Stärken. Und wo das geschieht, wo wir einfach durch unser Dasein, wie Gott uns geschaffen hat, uns in die Gemeinde mit hineingeben, dort wird letztendlich Gottes Liebe sichtbar. Und dann können wir gute Haushalter Gottes sein. So können wir letztendlich dem großen Ziel dienen. Wirtschaftlich gesprochen, ökonomisch gesprochen, der Rendite für Gott. Was ist die Rendite für Gott? Dass Gott verherrlicht wird, dass Gott geehrt wird. Wo wir einander dienen mit dem, wie Gott uns geschaffen hat, wo wir uns mit dem, wie Gott uns geschaffen hat, auch mit unseren Schwächen, einfach in der Gemeinde beteiligen. Da wird letztendlich Gott geehrt, so wie es hier steht, damit in allem Gott verherrlicht wird. Durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht wir selber machen uns groß, wenn wir Großes leisten können, weil Gott uns viel anvertraut hat, sondern wir sagen, Gott hat uns viel anvertraut und ich ehre mit dem vielen Gott. Wir geben Gott die Ehre. Und wir sind nicht deprimiert, wenn wir wenig Kräfte haben, wenn wir vielleicht nicht dieselben Begabung haben wie jemand anders, wo wir denken, ach, das hätte ich gern. Also wenn wir nicht deprimiert sind, sondern ein bewusstes Ja auch zu unseren Schwachheiten sagen und sagen, es kommt darauf an, dass Gott in meinem Leben geehrt wird. Dann können wir ein guter Haushalter Gottes sein. Und letztendlich kann Gottes Liebe durch uns so sichtbar werden, auch indem wir uns dienen lassen, indem wir Liebe empfangen. Es ist ganz interessant, in der Bibel haben wir ein hervorragendes Beispiel von einer Person, wo gerade beides miteinander vereint ist, nämlich der Apostel Paulus. Ich lese uns dazu zwei Bibelstellen vor. 1. Korinther 15, Vers 10, da sagt der Paulus, Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, wie alle anderen Apostel. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit ihr ist. Der Paulus hat wahnsinnig viel geleistet. Wie viele Gemeinden hat er gegründet? Und stolz ist er nicht gewesen, sondern hat gesagt, und das ist die anvertraute Gnade Gottes bei mir gewesen. Und dann gab es eine andere Situation im Leben von Paulus. Er hatte einen Stachel im Fleisch, was das auch immer gewesen sein mag. Er hat gewollt, dass das von ihm geht. Er hat Gott dreimal gebeten und da hat ihm Gott eine Lektion erteilt. Die lesen wir in 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Ob Gott uns jetzt Gnade geschenkt hat, dass wir viel leisten können, oder Gnade geschenkt hat in unseren Schwachheit, eins soll bei uns sichtbar werden, dass Gott der Geber aller unserer Gaben ist. Und eins ist uns ein Anliegen, dass Gott durch unser Leben verherrlicht wird. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die wunderbare Vielfalt, die du uns hier in der Gemeinde geschenkt hast. Und wir wollen dir dienen, genauso wie du uns geschaffen hast, mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, mit unseren Begabungen. All das hast du uns anvertraut, letztendlich zum Aufbau deiner Gemeinde und zur deiner Verherrlichung. Lass du uns gute Haushalter der vielfältigen Gaben sein, die du uns anvertraut hast. Amen.